Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Was aber ist die Zeit? Das fragte Kirchenvater Augustin. Wenn mich jemand fragt, so weiß ich es nicht. Fragt mich aber niemand, so weiß ich es. In seiner Autobiografie spricht er davon. Da, wo Lebenszeit und Weltzeit zusammenfallen. Eine 24-stündige Kunstinstallation im Museum Stuttgart über die Zeit interessiert uns nicht von Augustin, sondern von Christian Markley. Die Kunstmesse TEFAF, die amerikanische intellektuelle Ikone Susan Sontag und der Protest der Filmkünstler gegen die US-Administration. All das findet bei uns Platz. Aber beginnen wollen wir mit Theater. Das Dokumentartheaterstück Bruder Eichmann von Heiner Kippert über den Organisator des Holocaust, Adolf Eichmann. Das Theaterstück von 1982-83 ist heute nur noch selten zu sehen. Als Eichmann 1961 in Jerusalem vor Gericht steht, da bekennt er sich nicht der Taten, sondern seines Gehorsams für schuldig. Katrin Mädler, die Intendantin des Theaters Oberhausen, hat das Stück gemeinsam mit der Uraufführung Geschwister Eichmann des Journalisten und Schriftstellers Lukas Hammerstein inszeniert. Ist das Böse längst historisch? Oder wie viel wirkt in uns fort? Eine deutsche Vergangenheitsbewältigung, gesehen im Theater Oberhausen von Dorothea Markus.
Die Zuschauer sitzen an weißgedeckten Tafeln. Vor ihnen ein Glas, ein Teller, ein Namensschild und eine Kartoffel. Vielleicht, weil die Kartoffel geradezu das symbolische deutsche Grundnahrungsmittel ist und im Zweiten Weltkrieg über Leben oder Tod entscheiden konnte. In der Mitte der riesigen Tischanordnung ist ein riesiger Grabhügel aufgeschüttet. Wie eine sakrale, gespenstische Begräbnisfeier beginnt auch dieser dreistündige Abend in Oberhausen.
Da sind wir jetzt. Eine ganz normale Familie. Alles wird gut. Alles hat seine Zeit. Da sind wir jetzt. Eine ganz normale Familie.
Eine Prozession aus schwarz-weiß gekleideten Menschen zieht um die Tische und murmelt Beschwichtigungsformeln. Doch in Wirklichkeit ist gar nichts gut, denn mitten unter uns sitzt der Mörder, der sich herausredet. Adolf Eichmann, 1906 nicht weit weg von Oberhausen in Solingen geboren, ältester Sohn einer kinderreichen protestantischen Familie, der die Transporte jüdischer Menschen in die Vernichtungslager organisierte. Schauspieler Thorsten Bauer spielt ihn mit Brille, feinem Anzug und gruseliger Überzeugungskraft. Jener Technokrat, der nach Hannah Arendt wie kein anderer im NS-Regime die Banalität des Bösen repräsentiert.
Es brach ja alles wie ein Kartenhaus in mir selbst zusammen. All das, woran ich gestern noch geglaubt habe, was ich angebetet habe.
Immer noch bestürzt und ekelt die einseifende Manipulationskraft von Eichmanns Worten. Ständig muss man sich selbst dagegen wehren, in seine kalte Selbstrechtfertigung und Autoritätshörigkeit mit hineingezogen zu werden.
Eichmann schlägt Erschießen vor.
Das ist doch schon bürotechnisch unmöglich. Wenn, dann ist das so gelaufen über den deutschen Behördenweg. Wenn diese entsprechende Abteilung etwas vom Judenreferat wollte, da mussten sie einen Antrag stellen.
1960 wurde Eichmann vom israelischen Geheimdienst gefunden, entführt, in Jerusalem vor Gericht gestellt, 1962 hingerichtet. Die Verhörprotokolle wurden Grundlage für Kipperts Theaterstück von 1982. Na, kommt uns all das, während wir im Theater mit am Tisch sitzen. Wie irre geworden, stürmt ein Dienstmädchen um den Tisch, stolpert, bietet Wein an, den niemand trinkt. Ein Störfaktor. Genauso wie die Zuggeräusche, die den Zuschauer immer wieder in der Dunkelheit umtosen und den Bildern in seinem Kopf überlässt. Die Maschinerie des Holocausts in einem Höreindruck zusammengefasst. Eindringlich, notwendig, zeitlos aktuell ist das, aber leider auch zuweilen etwas lang und akustisch nicht immer leicht zu verstehen, weil die Schauspieler in vier verschiedene Richtungen sprechen. Was schade ist, denn eigentlich müssten Schulklassen diese Inszenierung sehen. Spannend ist aber, wie der zweite Teil des Abends den ersten spiegelt. Nun sitzen die Zuschauer auf Podesten statt an Tischen, sind die Schauspieler in beige gekleidet, hat eine Lilienlandschaft den Grabhügel abgelöst. Der Autor Lukas Hammerstein hat mit Geschwister Eichmann eine Art zynischer Bestandsaufnahme deutscher Erinnerungskultur geschrieben.
Grenzregime!
Super! Marktgesetze! Bio-Butter! Jetzt kaufen wir auch wieder überall ein! Jetzt wieder bei allen!
nicht zu teuer.
Das Schweinehack für 2,99.
Die Gleichschaltung, die Verfolgung, die Lager.
Wir sind enorm, reißen ab, bauen mit auf, machen neu, grenzen mit ein, sind stolz auf Europa.
Unser Land.
Chorisch deklamieren das die 8 Schauspieler, lassen die Normalisierung Deutschlands in Europa Revue passieren, lassen popkulturelle Zitate, historische Versatzstücke, Aussprüche von Eichmann selbst mit einfließen. Das ist beißend, böse, zynisch, grotesk, aber auch ziemlich plakativ. Wir sind vergangenheitsbewältigt. Manchmal ärgert das in seiner Karlauer verliebten Pointenhascherei. Und doch ergänzen sich die beiden Stücke am Ende zu einem wichtigen, relevanten Abend, der die Geschichte wieder ganz nah heranholt. Es ist eben nie vorbei.
Sagt Dorothea Markus, dieser Geschwister Eichmann am Theater Oberhausen. Es gibt ja so Marathon-Kunstveranstaltungen, die sich durchaus lohnen. Den ganzen Wagnerschen Ring, sagen wir, in 12 Stunden. Oder Peter Steins Faust-Inszenierung in 8, Faust 2 in 14. Das Ganze macht dann gleich 22 Stunden. Das Kunstmuseum Stuttgart zeigt nun erstmals in Deutschland Christian Marclays 24 Stunden Videoinstallation unter dem Titel The Clock, die Uhr. Auf der Biennale von Venedig wurde das 2011 mit dem Goldenen Löwen prämiert. In Film- und Fernseharchiven hat der Künstler nach Szenen mit Uhren oder Zeitansagen gesucht und daraus eine Montage gebaut, eine 24-Stunden-Montage, die stets mit der Zeit, und das ist interessant, vor Ort synchronisiert wird. Filmzeit, Realzeit fallen zusammen. Christian Gampert hat sich dem unterzogen im Kunstmuseum Stuttgart und kommt aus der Performance. Wie ist das, Christian? Ist das ein Marathon, ein sportliches Erlebnis? Ist das Kino oder Kirche?
Es ist von allem etwas. Es ist sicher ein Marathon. Ich habe nicht den ganzen mir angetan, aber doch weite Teile. Und ich muss sagen, ich bin erschöpft, aber glücklich, weil das ist ein einzigartiges Erlebnis, was man da haben kann. Man muss sich das so vorstellen, dass man auf 18 Sofas sitzt, eine begrenzte Anzahl von Publikum ist zugelassen und man sieht diese Montage aus Spielfilmen, die zumeist aus den 40er bis 2000er Jahren stammen. Starker Schwerpunkt Hollywood. Osteuropa kommt kaum vor, Italien, Frankreich natürlich, japanischen Film habe ich auch gesehen, aber es ist sehr Hollywood-lastig. Und das Tolle ist aber, dass da unsere Zeit, die Uhr kommt ja immer vor in jeder Szene, synchron läuft mit Spielfilmszenen. Also man merkt, wie die eigene Lebenszeit vergeht. Man sieht aber auch, wie die Leute im Film sich zu bestimmten Zeiten benommen haben. Was die gemacht haben, wenn sie aufstehen, wenn sie ins Bett gehen, wenn sie das Liebesspiel anbahnen, wenn Gewalt ins Spiel kommt und so weiter. Und das ist eine ganz einzigartiger Parfumsritt, nicht nur durch die Filmgeschichte, sondern auch durch Kulturgeschichte, durch unsere eigene Geschichte.
Was für Filmszenen sind das? Denn ich verstehe doch richtig, dass es im Grunde eine Art Kinoleinwand ist, der Sie da zuschauen, ne?
Natürlich. Es sind Szenen, wo eine Uhr vorkommen muss. Also die Voraussetzung ist eine ungeheure Archivarbeit, die Christian Marclay mit einem riesen Team natürlich geleistet hat. Und die zweite Stufe ist dann die Montage dieser Szenen und dann eben das in eine sinnvolle Ordnung zu bringen, also was Erzählerisches einzubauen. Also man sieht dann schon, wie Leute aufstehen und wie sie ins Bett gehen zu den entsprechenden Zeiten, wann die Kinder aus der Schule kommen, wann das Paar im Bett liegt, zum Teil natürlich auch mittags. Und dann guckt man auf die Uhr und sagt, oh, ich muss jetzt aber gehen und so weiter. Oder es geht einfach eine Tür auf und man sieht im Hintergrund eine Uhr, aber die Szene hat mit der Uhr überhaupt nichts zu tun. Aber es geht einfach darum zu sagen, in den 50er Jahren war das so und in den 90er Jahren war das so. Und man sieht unfassbare Unterschiede. Und was dabei eben miterzählt wird, ist, wie wir selber mit der Zeit umgehen, dass wir ständig gehetzt sind. Und es ist ja auch kein Zufall, dass es die amerikanischen Filme sind, die aus einer durchkapitalisierten Gesellschaft kommen. Das haben andere Gesellschaften ja gar nicht, dass sie dauernd auf die Uhr gucken müssen. Aber wir merken hier, wir sind selber betroffen. Auch unsere Zeit läuft hier.
Es geht also, ich verstehe recht, um Synchronisierung, um Rhythmisierung, aber auch, wie Sie erklärt haben, um Historisierung eigener und fremder Zeit. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, was macht das mit Ihnen? Kriegen Sie da einen anderen Sinn für die Zeit?
Ja, absolut. Man muss auch sagen, dass innerhalb des Publikums sich natürlich eine bestimmte Dynamik entfaltet, weil die Plätze sind begrenzt, es kommt nicht jeder rein, es gibt Stoßzeiten, jetzt am Schluss war es natürlich wieder voll, heute Vormittag war es eher leer und wenn dann High Noon ist, 12 Uhr mittags, dann sieht man halt eine Szene aus, spielen wir das Lied vom Tod. Man wird auch ungeduldig ein bisschen, man wird müde, man muss ja auch mal aufs Klo oder was essen, man wird auch ein bisschen ungnädig, wenn Leute aufs Handy gucken. Also auch da passiert real was. Das ist auch Teil der Performance. Und dann guckt man wieder, wie Markli das macht. Und er klammert das wirklich genial aneinander, weil er nämlich nach formalen Kriterien auch schneidet. Also jemand macht die Tür auf und der Anschluss ist dann, jemand macht die Tür zu und dann kommt das Nächste und so weiter. Also diese ganzen Schnittmuster, die jeder, der Fernsehen gemacht hat, kennt, die bedient er virtuos und nebenbei merkt man, auch unsere Zeit läuft ab. Irgendwann ist man einfach fertig.
So wie auch unsere Sendung, hätte ich beinahe gesagt. Das Ganze ist ziemlich einmaliges Ereignis und wirklich nur noch morgen in Stuttgart zu sehen.
Richtig? Grandios, grandios, wirklich.
Sagt Christian Gampert, noch sichtlich mitgenommen von diesem Kunstwerk The Clock von Christian Markli zu sehen im Kunstmuseum Stuttgart. Ganz anders jetzt. Die Diversitäts- und Inklusionsprogramme hasst der amtierende US-Präsident. Das hat weitreichende Folgen auch für die Kunstwelt. Zum Beispiel das National Endowment for the Arts vergibt ja jährlich millionenschwere Kunstförderungen. Und das verändert nun unsere Vergaberegelungen auch von Grund auf. Denn Donald Trumps Politik hat dafür nichts übrig. Künstlerinnen und Künstler protestieren in einem Brief und die US-Bürgerrechtsvereinigung reichte sogar eine Klage ein. Überraschend indes ist, dass die Filmschaffenden auffällig abwesend sind. Und Kerstin Zilm hat nicht nur sich gefragt, woran das liegt.
Indie-Filmemacherinnen und Filmemacher in den USA sind verunsichert. Und die neue Politik der National Endowment for the Arts trägt viel dazu bei, sagt Barbara Twist, Direktorin der Film Festival Alliance, einem Netzwerk von FestivalmacherInnen.
I would say the mood is chilled.
Ich würde sagen, die Stimmung ist verhalten. Wir haben viele widersprüchliche Informationen von der NEA erhalten, neue Bewerbungsanforderungen, vielleicht eine Kehrtwende. Festivals, die eine Bestätigung für Förderung bekommen und schon Geld ausgegeben haben, wissen nicht, ob sie es erstattet bekommen. Es herrscht einfach große Verwirrung darüber, was die NEA derzeit von Organisationen verlangt.
Dass Filmschaffende, die von Fördermitteln abhängen, sich nicht kritisch äußern, versteht Susan Margolin. Die Produzentin ist eine Pionierin im digitalen Filmvertrieb und engagiert sich seit über 25 Jahren für Indie-Filme und fürs Fernsehen.
We are talking about, a strategy of just sort of survival.
Wir sprechen hier von einer Überlebensstrategie, denn es geht ja nicht um leere Drohungen, sondern um weitreichende, kettensägenartige Kürzungen.
Chainsaw types of cuts.
Die NEA lud Ende Januar zu einem Webinar ein, kurz nachdem Donald Trump seine zweite Amtszeit im Weißen Haus angetreten hatte.
We know that there has been a lot of confusion and concern about recent changes.
Michelle Hoffman, Direktorin der NEA-Abteilung für Kunsterziehung, erklärte, es gebe Verwirrung über die Änderung, aber die Institution sei verpflichtet, die neuen Richtlinien der Regierung einzuhalten.
In accordance with the president's executive orders, the NEA will not fund projects.
Gemäß den Dekreten des Präsidenten wird die NEA keine Projekte finanzieren, die Diversitäts-, Gleichheits- oder Inklusionsaktivitäten beinhalten. Antragsteller müssen bestätigen, dass sie keine Programme dieser Art durchführen. Auch nicht außerhalb des Projektes, mit dem sie sich bei uns bewerben.
Hunderte Theaterschaffende, visuelle Künstler, Dichterinnen und Autoren protestierten in einem Brief gegen die neue Politik. Die US-Bürgerrechtsunion reichte Klage ein. Anwalt Stephen Brown.
Bei diesem Rechtsstreit steht viel auf dem Spiel für die, denen künstlerische Freiheit am Herzen liegt und die den Treueschwur für einen Präsidenten ablehnen.
Die neuen NEA-Regelungen wurden nach Einreichen der Klage vorerst auf Eis gelegt. Warum engagieren sich Filmemacherinnen und Filmemacher weder im Brief noch in der Klage? Die Filmförderung innerhalb der NEA ist mit $6 Millionen vergleichsweise gering, erklärt Dokumentarfilmerin Laura Nix. Außerdem gäbe es mehr Proteste, als in den Massenmedien abgebildet wird. Der Ärger über die neuen Richtlinien sei auf jeden Fall groß.
Sie können auf ihren Regierungswebsites und in ihren Stellungnahmen sagen, was sie wollen, aber wir wissen, dass vor den Inklusionsregelungen weniger Menschen Fördermittel bekommen haben. Wir wissen auch, dass jedem US-Bürger, der dafür qualifiziert ist, Fördermittel zur Verfügung stehen sollten.
Laura Nix hat gerade mit europäischen Fördermitteln Democracy Under Siege produziert, einen Dokumentarfilm über den drohenden Zusammenbruch der US-Demokratie. Ihr macht nicht nur Sorge, dass wegen Trumps Dekreten wichtige Filme nicht produziert werden, es gibt auch immer weniger Plattformen, um sie zu zeigen.
In den letzten Jahren haben die großen Medien sich mehr und mehr selbst zensiert. Sie sind unglaublich risikoscheu. Trump hat nun auch Regeln für die öffentlich-rechtlichen Medien geändert und droht, ihre Mittel zu streichen. Das wird direkte Auswirkungen auf uns haben.
Eine Anhörung vor Gericht zur Klage gegen die neue NEA-Politik ist für den kommenden Dienstag angesetzt. Die Kläger hoffen auf eine einstweilige Verfügung gegen den Ausschluss von Inklusionsprojekten, bevor die Abgabefrist für Anträge ausläuft. Das ist am 24. März.
Kerstin Zilm über den Protest der US-Filmschaffenden gegen die Trump-Politik. 7000 Jahre Kunstgeschichte unter einem Dach. Malerei, Möbel, Skulpturen, Design. Heute hat die TEFA in Maastricht begonnen, die größte Kunstmesse ihrer Art für Kunst, Design, aber eben auch Antiquitäten. Und die ist nicht beschränkt auf eine Epoche, sie reicht von der Antike bis zur zeitgenössischen Kunst, diese Messe in Maastricht. Mit unserem Chefreporter Kultur Stefan Kolderhoff habe ich darüber gesprochen und mit ihm im engeren Sinne auf die Malerei geschaut. Welche herausragenden Werke aus der Geschichte der Malerei, der Kunst sind Ihnen ganz besonders aufgefallen?
Also wenn man von der kulturellen Wertigkeit ausgeht, dann muss man sicherlich zwei spanische Gemälde erwähnen. Eine Madonnendarstellung von Velázquez und ein Porträt von Goya. Beides Maler, die wirklich zur Weltelite natürlich seit vielen, vielen, vielen Jahren gehören. Das Problem bei dem einen Bild, bei dem Velázquez, ist nur, es darf Spanien nicht verlassen. Das heißt, das darf eigentlich nur ein spanischer Sammler, eine Sammlerin kaufen. Da hat der Staat ein Vorkaufsrecht und wenn ein Preis feststeht, den jemand zu bieten bereit ist, dann muss der Staat gucken, ob er das auch aufbringen kann. Der Goya allerdings ist schon bei einer amerikanischen Galerie, den können Sie so mitnehmen, wenn Sie das möchten. Und das gilt übrigens bei dem Velázquez auch für ein ganz kleines, bezauberndes, in Metall gegossenes Kruzifix, das Michelangelo geschaffen hat. Das wusste ich vorher gar nicht, dass der auch in Metall gearbeitet hat. Das kann man sozusagen gleich noch mit dazu kaufen, weil ein ganz ähnliches Kruzifix auch auf dem Bild ist. Also das waren so die beiden Sachen, die mich am meisten begeistert haben. Gar nicht mal so die großen Namen. Ja, es ist auch ein Van Gogh wieder da, ein frühes Stillleben. Ja, es gibt auch ein Monet da. Der hat auch viel Dutzend Ware gemalt. Das muss man so despektierlich einfach mal sagen. Der musste ja auch einen Markt bedienen. Also man muss wirklich in die Kojen, in die Stände reingucken, auch mal hinter die Vorhänge gucken und dann gibt's da schon viel Tolles zu entdecken.
Nun flüchten die Menschen bekanntlich in Krisenzeiten gerne in Gold oder Betongold, also Immobilien, aber eben auch in Kunst. Ist das etwas, was Sie auch in Maastricht beobachten? Denn die TEFA ist ja nicht nur eine riesige Kunstmesse, sondern sie ist auch, ich glaube, das darf man ruhig so sagen, eine Kunstanlegermesse?
Ja, und es ist wirklich auch ein Paralleluniversum. Also die Messe in Maastricht ist wirklich mit keiner anderen, selbst mit Basel, schon gar nicht mit Köln oder sowas zu vergleichen. Da sind wirklich Leute, die, wenn sie einen Picasso, der dort für über 50 Millionen bei Landau aus Montreal angeboten wird, kaufen wollen, das einfach können, für die das keine Rolle spielt, das zu tun. Auch die 45 Millionen für den Velázquez. Also sie sehen dort tatsächlich einen Ronald Lauder über die Messe flanieren, ein Milliardär aus New York, der viel Kunst des deutschen und österreichischen Expressionismus gesammelt hat, ein eigenes Museum in New York dafür gegründet hat. Sie sehen aber auch Sheikhs und Sheikhas aus dem Nahen Osten dort einkaufen. Und die ehrlich gesagt in ihrem Parallelinuversum, die mit Privatjets anreisen, die interessiert die politische Weltlage nicht groß. Und die müssen auch nicht investieren. Die kaufen großenteils wirklich aus Begeisterung, aus Lust oder weil sie Museen haben, in denen das ein oder andere noch fehlt. Und das haben ja auch die Händlerinnen und Händler gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Und ich habe bewusst mit welchen gesprochen, bei denen ich weiß, dass die mir keine Werbeaussagen um die Ohren hauen. Die sagen, die Kauflust ist ungebrochen, egal was gerade in der Ukraine, egal was mit Russland ist, egal was tatsächlich auch Herr Trump im Moment plant. Vielleicht kommen da ja auch irgendwann mal noch Zölle auf nicht-amerikanische Kunst. Das alles hat man an den ersten Messetagen wohl nicht gemerkt. Man muss einen Einschnitt machen. Es gibt keine einzige neue deutsche Galerie. Also es sind wie immer deutsche Galerien auch vertreten, auch im Bereich Design vertreten. Aber Neulinge sozusagen, die sich in diese Branche aktuell noch reinwagen und dann auch das muss man natürlich sehen, Maastricht leisten kann, denn diese Stände kosten ja Geld, da war nichts zu sehen. Und eine große Galerie, die das bislang immer getan hat, immer in Maastricht da war, die Galerie Thomas, die hat ja sehr negative Schlagzeilen im vergangenen Jahr gemacht. Da gibt es massive Vorwürfe, dass Kunden ihre Gelder nicht ausgezahlt worden seien, die verkauft haben über diese Galerie. Der Inhaber ist aus Deutschland geflüchtet, befindet sich angeblich im Moment in Südamerika. Also was den deutschen Marktanteil angeht, da sieht es gerade nicht so berauschend aus.
Sagt Stefan Koldorf über die TFAF in Maastricht. Die Doors und Dostojewski. Pop Art und Soul Pop. Bildende Kunst und Tanzmusik, Hochkultur und Massenkultur, E und U. All das dachte Susan Sontag als gleichberechtigte Zeugnisse zusammen. Susan Sontag, 1933 in New York geboren, war im besten und doppelten Sinne eine gute Übersetzerin. Ende Dezember 1949, da trifft sie in Kalifornien ihren literarischen Gott, nämlich Thomas Mann. Und dessen Roman Der Zauberberg wird sie ein Leben lang für ihr wichtigstes Buch halten. Kein Wunder, geht's darin doch um Krankheit und Leidenschaft, Außenseitertum, Künstlertum, Extremismus und Herrschaft der Oberflächen. Themen, die sie fortan behandeln wird. In den 60er, 70er Jahren wird sie zu einer stilbildenden Intellektuellen, Gesellschafts- und Kulturkritikerin. Die Bonner Bundeskunsthalle zeigt in ihrer Reihe über Denkerinnen Susan Sontag und Rudolf Schmitz war da.
An der Wand eine Collage von Robert Rauschenberg, zusammengefügt aus Magazinfotografien der frühen 1960er Jahre. John F. Kennedy, Vietnamkrieg, Hollywood-Schönheiten, Rassenunruhen. Daneben ein Plattenspieler mit schwarzer Langspielplatte, The Supremes. Was hat das miteinander zu tun? Hier der angesehene Künstler, dort der Nummer 1 Hit der Soul-Pop-Girl-Group. Susan Sontag sagt, wir müssen uns nicht entscheiden für High oder Low, für seriöse Kultur oder Unterhaltung. Kuratorin Christina Jaspers.
Ich denke, das war ganz revolutionär, dass sie in den 60er Jahren diese Grenze zwischen Hochkultur und Populärkultur eigentlich aufheben wollte. Und als sie in einem ihrer Texte das Gefühl, was ein Bild von Robert Rauschenberg in uns evoziert, mit dem verglich, was ein Song der Supremes in uns auslösen kann, war das wirklich ein Skandal. Auch, dass sie sehr früh zum Beispiel Film als Kunst anerkannt hat. Sie war also in der Hinsicht immer eine Grenzüberschreiterin.
Eine Grenzüberschreiterin, die ihr Leben als Projekt und Experiment verstand. In Vitrinen der Ausstellung zu sehen, Listen, die Susan Sontag anfertigte, Bücher, die sie lesen will, Wörter, die sie verwenden will, Filme, die sie sehen, Musikstücke, die sie hören will. Außerdem weniger essen, pro Tag mindestens 2 Stunden schreiben, sich nicht über den akademischen Betrieb beklagen, dem Sohn das Lesen beibringen. Wie lässt sich so eine Frau präsentieren, die auf ständiger Weiterentwicklung besteht, vor Neugier und Wissensdurst platzt? Die Bonner Kunsthalle hat sich für eine Folge von Kabinetten entschieden. Alles unter das Motto Sehen und Gesehen werden gestellt, abgeleitet aus Susan Sontags einflussreichem Buch über die Fotografie.
Sie war selber auch ein sehr beliebtes Objekt von Fotografinnen und Fotografen. Also ich sage mal, ich glaube, es gibt kaum eine Intellektuelle des 20. Jahrhunderts, die von so namhaften Personen porträtiert wurde. Also Peter Hoosier, Mapplethorpe, Avedon, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, natürlich Annie Liebovitz.
In ihren Anmerkungen zu Camp, eine weitere Station der Ausstellung, feiert Susan Sontag den gesellschaftlichen Aufbruch der 1960er Jahre. Das Schönste am männlichen Mann ist etwas Weibliches. Das Schönste an einer weiblichen Frau ist etwas Männliches, schreibt sie dort. Als Susan Sontag Mitte der 1970er Jahre ihre Krebsdiagnose bekommt, ist sie zunächst am Boden zerstört. Doch dann kämpft sie. Fotos ihrer Lebenspartnerin Annie Leibovitz zeigen es. Im dabei entstehenden Buch Krankheit als Metapher wehrt Sontag jede Schuldzuweisung an Kranke ab. Als bisexuelle Frau ist sie äußerst aufmerksam gegenüber jeder Form von Viktimisierung. Wie sehr es ihr um eine Grammatik des Sehens geht, um das schwierige Verhältnis von Ethik und Ästhetik, zeigt dann zu Beginn des Irakkriegs Susan Sontags Analyse der Fotografien aus dem Gefängnis von Abu Ghraib, das Leiden anderer betrachten. Da wurden Foltervorgänge extra für die Bilder arrangiert. Die Fotos von Abu Ghraib, so Susan Sontag, waren Teil des Verbrechens. Unmöglich der wachen Weltaufmerksamkeit von Susan Sontag in einer Kabinettausstellung gerecht zu werden. Die Bundeskunsthalle Bonn will deshalb auch nur erinnern und Lust auf ein Wiederlesen, eine Wiederbegegnung machen. Dazu darf man dann in einem Kinoraum Susan Sontag beim Filmeschauen über die Schulter blicken und hören, wie sie Godards Film »Die Geschichte der Nana S.« von 1962 kommentiert.
Godard verwendet Techniken, die in Fragmente zerlegen, trennen, entfremden, auseinanderbrechen. Das Wichtigste jedoch ist die Trennung von Wort und Bild, die im ganzen Film durchgehalten wird und die völlig voneinander getrennte Intensitätsgrade für Denken und Fühlen erlaubt.
Von den Intensitätsgraden im Denken und Fühlen der Susan Sontag gibt die Bonner Ausstellung immerhin eine Ahnung. Keine schlechte Bilanz für eine längst fällige Hommage,
sagt Rudolf Schmitz. Der norwegische Schriftsteller Dag Solstad ist gestorben. Der Bedeutende. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Dag Solstad ist einer jener Kandidaten, die immer mal wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt wurden, ihn aber nie bekamen. Dabei gilt er als einer der herausragenden Stimmen der norwegischen Literatur. Seine Schreibe, so heißt es, sei von seinem Landsmann Knut Hamsun beeinflusst, den er als junger Mann verschlungen haben soll. Geboren als Sohn eines Kolonialwarenhändlers, war ihm die Literaturkarriere nicht zwingend in die Wiege gelegt. Sein Vater starb früh, die Mutter arbeitete als Schuhverkäuferin, um die Familie über die Runden zu bringen. Doch schon mit seiner Novellensammlung im Jahr 1965 und einem preisgekrönten Roman 1969 feierte Dag Solstad in seinem Heimatland große Erfolge. Vielen Norwegern gilt er immer noch als größter Literat im Land. Ein Autor, der sich immer wieder wandelte, der zunächst vom Kommunismus begeistert war, sich dann vom Politischen in seinen Büchern abwandte und eher Charakterstudien betrieb. Ins Deutsche wurden unter anderem seine Bücher »Scham und Würde« und »Thesinger« übersetzt. Zu seinem 70. Geburtstag schenkte ihm sein Heimatland Norwegen eine lebenslange Leibrente. Nun ist Dag Solstad im Alter von 83 Jahren gestorben. Turner und Picasso, das sind nur zwei große Künstler, die in den kommenden Monaten in der Tate Modern und der Tate Britain in London ausgestellt werden. Die Museen gehören zu den angesehensten Kultureinrichtungen Großbritanniens und zum Verbund Tate Gallery. Darunter verbirgen sich 4 hochkarätige Kunstmuseen. Die beiden in London, eins in Liverpool und ein weiteres in Cornwall im illustren Küstenstädtchen St. Ives. Jetzt hat die angesehene Kulturinstitution bekannt gegeben, dass sie 7% ihres Personals streichen wird. Damit wollte sie ein während der Pandemie entstandenes Finanzierungsdefizit wieder beheben. Das berichtet der Guardian. Etwa 40 Stellen seien von den Kürzungen betroffen. Während dem einen Museum das Wasser nur metaphorisch bis zum Hals steht, ist bei anderen die Bedrohung durchaus real. So wie in Florenz. Dort war das Wasser am Freitag schon fast bis zum Eingang der Uffizien der berühmten Gemäldesammlung gelangt. Aber nun, so berichten italienische Agenturen, lasse der Regen nach und die Lage bessere sich. Und während man in Florenz mit seinen zahlreichen historischen Kulturstätten aufatmet, ist die Gefahrenlage in Pisa aber noch nicht ganz gebannt,
Hauptsache, der David behält trockene Füße. Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Die Information am Abend gleich nach den Nachrichtenberichten über den Londoner Videogipfel zur Ukraine. Und Bundespräsident Steinmeier fordert eine schnelle Regierungsbildung. Ihnen einen guten Abend.